Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Und wir beginnen mit einem hierzulande sehr emotionalen Thema, denn es geht um eine deutsche Erfindung. Es geht ums Automobil oder genau gesagt das, was es antreibt. Denn eigentlich sollten die Tage dieser Konstruktion in der Europäischen Union gezählt sein. Der bisherige, der klassische Verbrennermotor. Denn Neuwagen sollen in der EU ab 2035 kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen dürfen. Doch die Diskussion darüber hat wieder an Fahrt gewonnen. Auch die Bundesregierung hat den Blinker gesetzt für ein Aus vom Verbrenner aus. Kommenden Dienstag nun könnte in Brüssel tatsächlich einen Gang runtergeschaltet werden. Statt einer 100-prozentigen Reduzierung des CO2-Ausstoßes sollen die Flottenziele für Neuwagen dann auf 90% Reduzierung begrenzt werden. Welche Reaktionen es bei Unternehmen dazu gibt, fassen Fabian Siegel und Tim Kukral zusammen.
Die Firma Brehm in Ulm. Hier produzieren sie hochpräzise Metallteile, die in Automatikgetrieben verbaut werden. Überwiegend für klassische Verbrenner. Nur 2 von 80 Maschinen stellen Teile für Elektroautos her. Dass sie hier irgendwann den Komplettumstieg auf E-Mobilität schaffen, davon haben sie sich schon lange verabschiedet.
Ich denke tatsächlich eher, dass es unrealistisch ist, eben weil in einem Verbrennungsmotor deutlich mehr mechanische Bauteile verbaut sind als in einem elektrischen Antriebsstrang.
Die mögliche Galgenfrist aus Brüssel für die Verbrennertechnologie kommt Ihnen da sehr gelegen. Doch noch ist vollkommen unklar, was 10% erlaubte CO2-Emissionen bei Neuzulassungen nach 2035 überhaupt bedeuten oder wie die EU-Kommission das erreichen möchte. Hier sind sie schon früh ins Risiko gegangen und haben fast alles auf E-Mobilität ausgerichtet. Das Unternehmen Hofer PowerTech in Nürtingen testet und entwickelt Batteriemodule für Elektroautos. Doch die stockende Nachfrage macht sich bemerkbar. Das Unternehmen hat ein Insolvenzverfahren durchgestanden. Der Bau einer neuen Halle wurde gestoppt. Von einem Aus für das Verbrenner aus halten sie hier nichts.
Entscheidend, den Verbrenner wird es nicht voranbringen. Außerdem wird bis dahin die E-Mobilität meines Erachtens sowieso dominierend sein.
Er feiert ein Aus vom Verbrenner aus als seinen Erfolg, bevor es überhaupt endgültig feststeht. Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, heute bei einem Fraktionstreffen mit Kanzler Merz in Heidelberg.
Es war eine schwere industriepolitische Fehlentscheidung der linken Mehrheit im Europäischen Parlament, Technologien zu regeln, den Menschen vorzugeben, wie wir Klimaziele erreichen. Das ist Aufgabe von Märkten und von Verbrauchern. Und deswegen freue ich mich, dass es dort die Trendwende gibt.
Der Kanzler hingegen ist deutlich zurückhaltender.
Wir müssen einen anderen Weg gehen hin zum Ziel. Und den wird die Kommission nach unserer Einschätzung in der nächsten Woche wohl gehen, nach allem, was wir bisher hören. Und sie wird dabei die Unterstützung auch der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland haben.
Manch ein Automobilexperte befürchtet jetzt, dass die deutschen Autobauer sich noch länger auf veralteten Technologien ausruhen könnten.
10%, das bringt nichts für die Autobauer. Und die Zukunft, die wird man verpassen, weil enorm stark in China weiter in die Elektromobilität und das Elektroauto investiert wird. Dort sind die großen Batteriewerke. Dort werden die Autobauer morgen und übermorgen ihre Autos bauen. Und das, was wir jetzt machen, bestärkt diesen Trend.
Die Zukunft ist elektrisch, trotz möglicher Schonfrist für Verbrenner. Und deshalb planen sie beim Verbrennerzulieferer Brehm in Ulm über kurz oder lang sogar ganz den Ausstieg aus der Automobilbranche und wollen lieber in Maschinenbau oder Rüstung machen.
Und dazu jetzt Christian Feld in Brüssel. Die Augen der Automobilbranche sind also auf kommenden Dienstag gerichtet. Womit rechnet man denn da bei der EU?
Ja, also dass eine Lockerung beim Verbrenner kommen wird, das deutet sich ja schon sehr deutlich an. Aber das ganze Paket und die Details, die fehlen noch. Und erst damit lässt sich das in Anführungszeichen aus vom Verbrenner aus voll beurteilen. Die Frage klang ja im Film auch schon an. Was bedeutet es in der Praxis, das CO2 nach 2035 nicht um 100%, also komplett zu reduzieren, sondern nur um 90%? Und ich greife mal einen Satz auf, den der Bundeskanzler heute gesagt hat. Die Hauptstraße bleibt die Elektromobilität. Trotzdem soll es andere Antriebe geben. Und um im Bild zu bleiben, was ist nach 2035 neben der Hauptstraße möglich? Nur Plug-in-Hybride, Biokraftstoffe oder auch der klassische Verbrenner, wie wir ihn jetzt kennen? Und wenn dann doch zusätzliches CO2 ausgestoßen werden soll, wie wird das ausgeglichen? Denn die EU-Kommission will ja auch weiterhin, dass die Klimaziele eingehalten werden.
In welcher Form auch immer diese Lockerung dann kommen wird, kommende Woche oder wann auch immer, wie viel Widerstand dagegen wiederum deutet sich da jetzt an?
Also auf den ersten Widerstand könnte Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer eigenen Mannschaft stoßen, also die Runde der Kommissarinnen und Kommissare, denn mit denen muss das Ganze ja noch bis zu Ende verhandelt werden. Dann geht der Vorschlag an EU-Parlament und Mitgliedstaaten. Der spanische Regierungschef Sanchez hat schon per Brief an Ursula von der Leyen seine Zweifel mitgeteilt. Das Lockern beim Verbrenner könne den Ausbau der Elektromobilität verzögern. Ja, und im Parlament gibt es ebenfalls nicht nur Fans der Verbrennerlockerung. Aber jetzt kommt erstmal Schritt 1, die Präsentation des Vorschlags am Dienstag.
Da blicken wir gespannt drauf. Christian, vielen Dank für die Informationen. Nach Brüssel. Dass er wieder gewählt werden würde, das war auch vor dem CSU-Parteitag in München heute so sicher wie das Amen in den bayerischen Kirchen, zumal es auch keinen Gegenkandidaten gab. Die Frage war jedoch, würde Markus Söder an das Spitzenergebnis der letzten Wahl zum Parteichef heranreichen, als es 2023 mehr als 96% gab? Oder würde der bayerische Ministerpräsident, ja schließlich seit 2019 Anführer der Christsozialen, vielleicht den Dämpfer von der Parteibasis mitbekommen? Am Ende wurde es in gewisser Weise beides. Ein klares Votum für Söder, allerdings mit dem bislang schwächsten Wahlergebnis. Aus München, Nadine Bader.
Auftakt beim CSU-Parteitag am Nachmittag. Söder gewohnt selbstbewusst. Noch. Selfie-Tour des Parteichefs. Aber mit wie viel Prozent er heute wiedergewählt wird, auf eine konkrete Zahl will er sich dann doch noch nicht festlegen.
Immer so viel, wie es geht.
So viel, wie es geht also. Vor 2 Jahren, kurz vor der Landtagswahl, waren es 96,6%. Auch diesmal müssten es schon mehr als 90% werden, heißt es auf den Gängen. Die Zielmarke gesetzt. Seine Reden schreibt Söder selbst, sagt er. Heute bewusst ein anderer Sound als sonst.
Wir leben in Zeiten, die so schwierig wie nie sind. Deswegen gibt es heute auch keine Bierzeltrede.
Eines ist dann aber doch wie immer. Söder lobt Söder. Die CSU liefere am laufenden Band, etwa durch eine Wende in der Migrationspolitik mit den CSU-Innenministern in Bayern und im Bund.
Durch eine Sicherung der Grenze und ein anderes Grenzregime ist es jetzt so, dass der Fehler von 2015, der große Fehler von 2015, behoben wurde, liebe Freunde.
Doch die wirtschaftliche Lage macht Söder Sorgen. Die Politik müsse die Ängste der Menschen ernst nehmen, das Land vor Bedrohungen im In- und Ausland schützen. Kanzler Merz von der Schwesterpartei sieht Söder da auf einem guten Weg.
Es wird an Friedrich Merz immer gern und viel Kritik geäußert. Gäbe es aber Friedrich Merz nicht, hätte Europa überhaupt keine Stimme, liebe Freundinnen und Freunde.
Um sein Lob dann kurz darauf doch wieder einzuschränken. Denn die Rückendeckung für Merz begründet er auch so.
Er hat sich leicht, er braucht unsere Hilfe und Unterstützung.
Anders als früher, heute kein Grünen-Bashing, dafür klare Abgrenzung von der AfD.
Wir wollen an die Fleischtöpfe der Macht. Wir dürfen kein Helferlein werden. Wir dürfen kein Steigbügelhalter werden. Wir dürfen die Fehler von Weimar nicht wiederholen. Die Demokratie braucht Kraft, liebe Freunde.
Der Auftritt heute also ein anderer. Der Situation im Land angemessen, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.
Es war ja gleichzeitig beides. Also einerseits dieser Hinweis auf die Krise und dass die Demokratie unter Druck steht und gleichzeitig aber eben auch das Aufzeigen von einem gewissen Optimismus.
Doch sein Ergebnis verfehlt die Zielmarke bei weitem. 83,6% sein bisher schlechtestes Ergebnis.
Man merkt schon, also in der Wirtschaft brodelt es, das könnte ein Grund sein.
Ich glaube, dass trotzdem bei den Jungen vielleicht das Rententhema trotzdem ein bisschen mitspielt.
Ich glaube, 83% ist respektabel, zeigt aber auch, dass wir als CSU noch einige Hausaufgaben zu machen haben.
Es bleibt also ein Dämpfer für einen CSU-Chef, der mit seiner Stilfindung womöglich noch nicht zu Ende ist.
Und mit dem frisch wiedergewählten CSU-Parteichef, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, habe ich am Rande des CSU-Parteitags am Abend folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Söder.
Guten Abend.
Zufrieden mit Ihrem Wahlergebnis? Sie hätten sich doch sicher einen neuen vorne gewünscht, oder?
Man hat immer gern ein bisschen mehr, aber es ist nicht die Zeiten für solche Ergebnisse. Es ist eine schwere Herausforderung für viele Menschen. Die Unsicherheit ist groß, es überträgt sich ein Stück weit an Parteien. Also ich bin da völlig fein damit und davon geht die Welt nicht unter, ob 2, 3 Stimmen hin oder her. Wichtig ist, einen großen Rückhalt zu bekommen, gerade bei den inhaltlichen Themen. Und den habe ich sehr verspürt.
Das Interessante ist ja aber, dass Sie für Ihre CSU in der schwarz-roten Koalition eine Menge durchsetzen konnten. Die Mütterrente beispielsweise, Pendlerpauschale beim Agrardiesel. Und dennoch ist es Ihr bislang schlechtestes Wahlergebnis. Wie erklären Sie sich das?
Es sind die schlechtesten Zeiten, in denen wir leben. Die Leute sind tief verunsichert. Ich glaube, so ein bisschen wirkt auch die Rentenentscheidung noch nach. Das hat man bei ein paar Delegierten hinterher gespürt. Aber insgesamt ist das auch nicht so wichtig, ehrlicherweise. Denn es kommt ja nicht auf den Schönheitspreis an. Franz Josef Strauß hat mal 77%, glaube ich, bekommen. Hat auch mal 99% bekommen. Es geht hin und her. Es ist nicht entscheidend am Ende, dass man Schönheitspreis gewinnt. Es ist entscheidend, dass man was erreicht. Und die Bilanz, die wir in diesem Jahr erreicht haben, wie Sie es gesagt haben, sowohl für Bayern als auch in Berlin, ist gut. Und vergessen Sie bitte nicht, wenn man schwere Entscheidungen in Bayern treffen muss, einen ausgeglichenen Haushalt, auch ein Signal setzen muss für Stellenabbau bei Beamten, auch manche Sozialreformen wie beim Familiengeld. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der vielleicht sogar selber Empfänger einer solchen Leistung gewesen wäre. Da bin ich nicht böse. Aber schwere Zeiten erfordern auch schwere Entscheidungen. Da muss man das Rückgrat haben und da muss man dazu stehen.
Erklären Sie mit schweren Zeiten auch die hohe Unzufriedenheit bei der Bundesregierung, an der Sie ja mit der CSU beteiligt sind? Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind gerade mal 20% zufrieden mit der Bundesregierung.
Ja, das merkt man schon, dass natürlich da, ich würde es mal nicht Unzufriedenheit, aber Unsicherheit nennen. Man spürt ja auch die Rahmenbedingungen. Der Druck durch den Krieg in der Ukraine wird größer. Die Schwäche der Europäer an der Stelle, die ohne wenn es Friedrich Merz nicht gäbe, ja sowieso nichts zu melden hätten. Dann natürlich auch Abstiegsängste. Der Druck wird da größer. Dominanz von China, traditionelle Branchen verlieren Arbeitsplätze. Es ist schon eine Melange an Unsicherheit, die da ist. Deswegen habe ich auch heute keine Jubelrede, keine Bierzeltrede, keine Hippie-Pura-Rede gehalten, die es ja gern mal auf CSU-Parteitag gibt, sondern schon eine sehr ernste, eine sehr inhaltliche, auch hoffe ich eine tiefgehende Rede, um den Leuten auch zu erklären, dass wir an einigen Stellen schwere Zeiten vor uns haben. Und auf diese schweren Zeiten muss man sich einstellen. Schwere Zeiten bringen keine 100% Mehrheiten, aber Entscheidungen, die dann da sind und die am Ende auf Dauer wirken, was am Ende rauskommt, ist entscheidend. Das ist jetzt auch so ein Zwischenstand, in dem wir gerade leben, wissen Sie. Wir haben keine Wahl, es ist alles so eine gewisse Unsicherheit da. Wir haben auch bei dem Parteitag generell bei vielen der Ergebnisse schlechter, als wir es sonst eigentlich haben. Deswegen nicht schlimm, aber natürlich auch ein ernstes Signal, dass wir in diesen Zeiten leben, die mehr von uns verlangen, vor allem auch Mut zu Entscheidungen. Und eines können Sie jetzt schon sagen, wenn wir im nächsten Jahr dann wirklich die Sozialreformen beschließen, da werden noch manche in die Ohren schlackern, was das für Herausforderungen sind.
Ja, Sie sprechen es an. Und ein Thema, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, Stichwort Sozialreform, die Rentenreform. Da war eine Menge Druck auf dem Kessel, auch in der Union. Die Jungen wurden da mit dem Versprechen vertröstet, die Rentenkommission, die werde das bis zum Sommer alles regeln und die Bedenken ausräumen. Glauben Sie wirklich, dass da der große Wurf kommt, der auch die Jungen zufriedenstellt? Was stellen Sie da in Aussicht?
Ja, das weiß ich nicht genau. Das wird die Rentenkommission dann erarbeiten. Wir schicken auch einen Jungen rein in diese Rentenkommission. Aber das wird noch ganz spannend werden. Denn schauen Sie, die einen wollen ja die Rentenniveaus kürzen. Und ich glaube, in der letzten Umfrage waren 70-75% der Deutschen da ziemlich entschlossen dagegen. Also das wird noch eine große Herausforderung werden. Länger arbeiten hört sich gut an. Für jemanden, der ganz jung ist, für manch einen, der jetzt Mitte, Ende 50 ist, der vielleicht schon geliebäugelt hat, vielleicht etwas eher in den Ruhestand zu gehen, für den ist das eine grundlegende Veränderung. Also da darf sich keiner täuschen. Sozialreformen und der Ruf nach Reformen, wie ihn auch viele Theoretiker fordern, der ist groß und ich unterstütze das auch sehr. Aber da braucht man dann schon ein breites Kreuz, um das dann auch durchzustehen. Das hat Friedrich Merz, das habe ich aber auch.
Ja, Sie sagen es, da muss man einiges durchstehen. Und nächstes Jahr stehen durchaus Wahlen an. Für Sie in Bayern Kommunalwahlen, aber eben auch 3 wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wie realistisch ist es dann in so einem wichtigen Jahr, dass da noch wirklich tiefgreifende Reformen, vielleicht auch mit schmerzhaften Einschnitten, auch kommen werden?
Ja, wir müssen sie machen. Die Zeit läuft uns davon ökonomisch. Wir haben jetzt im ersten halben Jahr vieles auf den Weg gebracht. Das beginnt jetzt im laufenden Jahr zu wirken. Dann im neuen Jahr wird es dann wirken. Aber wir spüren den Druck von außen. Es hat sich ja verändert. Schauen Sie, der sichere Exportmarkt USA ist durch die Zölle viel schlechter geworden. Das sehr, sehr gute Exportland China hat den Spieß umgedreht und möchte nur noch zu uns exportieren. Und das stellt uns natürlich vor grundlegende Veränderungen. Deswegen muss die Wirtschaft effizienter, leistungsfähiger, innovativer werden. Das machen wir in Bayern vor, auch mit den Förderungen. Wir sparen bei Sozialem, aber wir investieren zum Beispiel in Technik und Hightech. Ich wurde sehr dafür geschimpft von einigen, die gesagt haben, ja, wie können Sie irgendeine Direktzahlung streichen und trotzdem Geld für künstliche Intelligenz, Bio, Luft- und Raumfahrt ausgeben. Aber genau das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen. Ich habe das jetzt in Bayern bewiesen. Klar gibt es vielleicht die eine oder andere kleine Schramme, aber das ist richtig und davon bin ich überzeugt. Und wenn man von uns überzeugt ist, dann muss man es auch durchziehen.
Ein anderes Thema, mit dem die Bundesregierung punkten möchte, ist das Aus vom Verbrenner aus bei Autos. Das haben wir auch in dieser Sendung. Kommende Woche könnte es da eine Kurskorrektur bei der EU geben. Aber auch wenn es da wirklich eine Lockerung geben wird, der Weg zur E-Mobilität ist ja längst eingeschlagen. Geht es hier also um Symbolpolitik?
Nein, das ist schon ein sehr wichtiges Argument. Das Aus vom reinen Verbrenner, aus von der apodiktischen Frage ist wichtig, denn wir haben im Moment nur, ich glaube, 12 oder 15%, die elektrisch fahren. Wir haben viele Bereiche in Europa, wo überhaupt keine Chance auf Ladesäuleninfrastruktur besteht bis 2035. Insofern ist das wichtig und ich freue mich, wenn die EU was verändert. Muss jetzt mal sehen, was sie dann genau wirklich vorschlägt. Das ist ja noch nicht der Plan auf dem Tisch. Und vielleicht kann das Parlament auch noch nachbessern. Fakt ist jedenfalls, das nehme ich für mich in Anspruch. Ohne meinen sturen, konsequenten Einsatz hätte die Bundesregierung ihre Position nicht geändert. Und ich glaube, dass die Änderung der Position der Bundesregierung schon sehr entscheidend ist für die Änderung der Position der Kommission. Und deswegen hoffe ich, dass wir einfach einen vernünftigen Weg gehen können. Natürlich hat Elektro, ist Elektro die Zukunft, aber der Hightech-Verbrenner, der gehört noch dazu.
Das war heute nun Ihre fünfte Wahl zum CSU-Chef. Wie viele wird es noch geben?
Ach, viele.
Ist das quasi eine
Plan. Wie sagte Oliver Kahn immer, weiter, weiter. Ja, nachdem alle länger arbeiten müssen, da gilt es auch für mich. Ja. Sie werden bis 80 moderieren und ich mache noch weiter hier als Parteivorsitzender. Dann können wir noch länger Interviews führen.
Das wollte ich gerade sagen. Dann treffen wir uns wieder fürs Interview. Bis dahin erstmal, Herr Söder, vielen Dank für das heutige Interview.
Dankeschön.
Alle Jahre wieder gibt es eine Diskussion darüber, ob das Leben hierzulande nur gefühlt teurer geworden ist oder auch tatsächlich. Aber wirklich belastbar und präzise weiß das nur eine Stelle, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Und das hat heute neue Zahlen zu den Verbraucherpreisen hierzulande veröffentlicht. Die lagen demnach im November 2,3% über dem Niveau des Novembers vor einem Jahr. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede, wie diese weihnachtliche Auswahl zeigt. Manches ist billiger geworden, wie etwa Strom, minus 1,5% oder Mehl, minus 0,8%. Anderes dagegen etwas teurer, wie der Weihnachtsbaum etwa, plus 1,9%. Und manches sogar richtig deutlich teurer, wie Zitrusfrüchte, plus 6% und Schokolade, gar plus 19%. Auch unsere Reporterin Lotta Polter wollte es genauer wissen und hat am Anfang des Jahres einen Einkaufskorb gefüllt und nun auch zum Ende dieses Jahres wieder. Und jemanden dann begleitet, der das Woche für Woche tut.
Palettenweise Joghurt, kiloweise Schokolade und Pakete voll Lebkuchen. Monika Kelting kauft ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz ein. Lebensmittel für Menschen mit wenig Geld. Mittlerweile fast aber nur noch im Sonderangebot.
Je mehr Geld ich spare, je mehr kann ich kaufen. Und vor 14 Jahren habe ich den Einkauf übernommen. Da habe ich in der Woche 300 Euro bekommen und damit kam ich aus. Und jetzt brauchen wir 300 Euro für eine Tour.
Gefühlt wird alles teurer, aber stimmt das? Wir waren einkaufen. Das erste Mal Anfang dieses Jahres im Januar. 30 Artikel, Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukte beim Discounter und beim Supermarkt. Jetzt zum Ende des Jahres der gleiche Warenkorb nochmal. Das Ergebnis, 9 Artikel sind teurer geworden, vor allem Kaffee. 6,99 Euro kostete diese Sorte noch im Januar, aktuell 10,49 Euro, fast doppelt so teuer.
Fürchterlich. Natürlich ist es sehr teuer geworden, alles durch die Bank weg.
Die Erklärung für den Preisanstieg beim Kaffee, Ernteausfälle treiben den Preis für die Bohnen in die Höhe. Anders das Bild bei Schokolade. Da sinkt der Preis für die Kakaobohne seit Monaten. Die Schokoladenpreise aber steigen weiter. Diese Tafeln sind in einem Jahr 30 Cent teurer geworden. Der Handelsverband erklärt das mit langfristigen Verträgen.
Wir entscheiden nicht heute über den Kakaopreis. Den hat man vor ein paar Monaten vereinbart. Das muss man berücksichtigen. Wir erleben diese nachlaufenden Kosten dann oft mehrere Monate später.
Allerdings, gerade einmal 4 große Unternehmen teilen sich den deutschen Lebensmittelmarkt auf. Auch das habe Einfluss auf die Preise, so die Monopolkommission.
Wir denken, dass diese geschwächte Wettbewerbssituation auch dazu geführt hat, dass die Lebensmittelpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher in den letzten Jahren gestiegen sind.
Ähnlich sehen es Verbraucherschützer und fordern eine Aufschlüsselung, wie sich die Preise zusammensetzen.
Um eben transparent zu machen, wo zahlt man tatsächlich für nachvollziehbare Kriterien aus der Produktionskette und wo zahlt man einfach nur dafür, dass ein Hersteller oder der Händler sich das gerade so wünscht.
Die Bilanz unseres Vergleichs, einzelne Artikel sind günstiger geworden, ganz extrem die Butter. Sie wurde zuletzt um mehr als 50% billiger. Allerdings sind das wohl oft nur Lockangebote, um die Kunden für sich zu gewinnen. Denn insgesamt haben wir jetzt mehr bezahlt als im Januar. Beim Discounter 3,2% plus, im Supermarkt 5,3%. Monika Kelting ist für heute fertig mit ihrer Einkaufstour. Sie macht sich Sorgen wegen der hohen Preise.
Es darf gar nicht höher gehen, dann können die Leute sich nichts mehr erlauben. Dann wird es immer schlimmer und dann wird auch die Armut immer schlimmer. Wir spüren die Armut, die Altersarmut sehr bei uns am Bus.
Experten befürchten aber, die Preise werden weiter steigen, wenn auch auf niedrigerem Niveau.
Rund um das kleine Wörtchen woke, zu Deutsch in etwa aufgewacht oder wach, ist hierzulande in den vergangenen Jahren eine hitzige Diskussion entbrannt. Ist man als woke politisch überkorrekt und zu progressiv? Oder schafft man lediglich Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten und Fehlentwicklungen? Dem Streit über unsere gesellschaftlichen Werte, egal ob bei der Gender-Debatte, Klimabilanz oder bei kultureller Aneignung, dem ist unsere Tagesthemenkollegin Jessie Wellmer jetzt nachgegangen. Sie wollte wissen, wie tief verlaufen die gesellschaftlichen Gräben wirklich? Was verschiebt sich da gerade und was doch nicht so sehr? Und hat sich für ihre neue ARD-Dokumentation »Wie zerrissen ist Deutschland?« mal im Land umgehört. Max Kell mit einem ersten Einblick.
Diversität und Wokeness standen lange hoch im Kurs. Jetzt scheint das Pendel in die andere Richtung auszuschlagen. Verschieben sich in Deutschland die Werte?
In welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft? Davon will sich Jessie Wellmer ein Bild machen und besucht dafür unter anderem eine Seniorentanzgruppe in Mannheim. Das Ballett der Arbeiterwohlfahrt wollte vor 2 Jahren bei der Bundesgartenschau Kostümtänze aufführen. Aber die Buga hatte ein Problem mit einigen der Verkleidungen. Was dann folgte, ist beispielhaft für die Diskussionen in Deutschland.
Heute beginnt die Show in unverfänglicher Aufmachung. Bei der Bundesgartenschau 2023 waren andere Verkleidungen geplant, darunter Flamenco-Kleider, Kimonos und Sombreros. Bis der Kulturchef der Buga eingeschritten ist. Er fand die Kostüme von Erika Schmalz' Truppe zu klischeehaft. Sie könnten verletzend wirken, seien eine Form der kulturellen Aneignung.
Es geht um die Symbolkraft, die hinter dieser Großveranstaltung steht. Und ich habe gewusst, wir werden natürlich im Sog des Bundespräsidenten auch sehr viel politisches Personal haben, sehr viel internationale Gäste. Und natürlich geht dann das Kopfkino los. Da filmt einer mit, ja, mit dem Handy. Das geht dann in einen anderen Teil der Welt. Mhm. Und dort sagt man, schaut es euch an, bitte, wie in Deutschland unsere Kultur dargestellt wird. Ja.
Kulturelle Aneignung. Ich sage es Ihnen ehrlich, ich wusste gar nicht, was das ist. Er hat das so dargelegt, mit lauter Fremdwörtern, ganz ehrlich. Ich habe nicht gewusst, was der überhaupt wollte. Mhm. Das war für mich total unverständlich. Ich fand es unmöglich, wie man überhaupt darüber diskutieren kann.
Hätten Sie jemals gedacht, dass aus dem Sombrero-Tanz ein Skandal werden würde?
Sie müssen sich vorstellen, 3 Tage lang ging bei mir das Telefon. Von morgens bis abends. Also es ging mir wirklich nicht gut in dieser Zeit.
Zeigen solche Konflikte, dass es mit der Wokeness, also wach oder sensibel für Diskriminierung zu sein, übertrieben wird? Jessie Wellmer spricht mit verschiedenen Seiten, trifft auf unterschiedliche Perspektiven.
Simon Osifo ist Deutschland-Geschäftsführer der amerikanischen Werbeagentur BBDO. Er hat einen guten Einblick, wie sich der Umgang mit Vielfalt in der deutschen Wirtschaft gerade verändert.
Also diese ganze Welt der Kunden, die ja in der Machtposition sind, weil sie haben die Budgets zu verteilen und sie überlegen, will ich jetzt diesen Shitstorm riskieren oder nicht? Muss ich jetzt wieder ein POC in meiner Werbung zeigen und so weiter? Also das ist sehr präsent bei mir, gerade jetzt, weil der Trend, der Zeitgeist war ja ganz klar, immer schön, einen asiatisch gelesenen Menschen, einen Lightskin und so weiter. Und heute nutzt natürlich hier die Gelegenheit zu sagen, ja, jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Zirkus, weil jetzt machen wir mal Business wieder.
Vieles ist gerade in Bewegung. Und am Ende ist es wohl weniger die Frage, ob sich unsere Gesellschaft verändert, sondern wohin. Und wie weit wir dabei auseinanderdriften. Also, wie zerrissen ist Deutschland?
Tja, das ist die Frage. Und soweit ein Auszug der die ganze ARD-Doku dann Wie zerrissen ist Deutschland mit Jesse Wellmer. Sehr sehenswert, läuft am kommenden Montag hier im Ersten um 20.15 Uhr und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
Die Bundesregierung wirft Russland Sabotage und Hackerangriffe vor. Deshalb wurde der russische Botschafter heute ins Auswärtige Amt einbestellt. Ein Sprecher sagte, es gebe Beweise dafür, dass Moskau hinter dem Cyberangriff auf die deutsche Flugsicherung im August vorigen Jahres stecke. Zudem seien gefälschte Videos zur Desinformation dem russischen Militärgeheimdienst GRU zuzuordnen. Man habe dem Botschafter deutlich gemacht, dass Deutschland unter anderem mit Sanktionen auf diese Aktivitäten reagieren werde. Territorialfragen gehören zu den wichtigsten Punkten bei den Verhandlungen über ein Kriegsende in der Ukraine. Präsident Zelensky hat nun bei einem Besuch an der Front erneut klargestellt, dass nur das ukrainische Volk über eine Abtretung von Gebieten an Russland entscheiden kann. Zelensky besuchte heute die umkämpfte Stadt Kupjansk in der Region Charkiw. Er wolle damit auch der russischen Behauptung entgegentreten, dass die Stadt erobert sei, erklärte Zelensky. Zugleich dankte er den Soldaten vor Ort. Ihr Einsatz bringe die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition. Die Friedensnobelpreisträgerin von 2023, Narges Mohammadi, ist bei einer Trauerfeier im Iran offenbar gewaltsam festgenommen worden. Das berichten Unterstützerinnen und Unterstützerinnen der Frauenrechtlerin im Kurznachrichtendienst X. Zusammen mit ihr seien auch weitere prominente Regimekritiker von Sicherheitskräften abgeführt worden. Mohammadi verbüßte zuletzt eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis. Ende 2024 war sie wegen gesundheitlicher Probleme aus der Haft entlassen worden, allerdings nur vorübergehend, wie das Regime damals betonte. Der Theater- und Filmschauspieler Rolf Becker ist tot. Der Vater von Merit und Ben Becker starb im Alter von 90 Jahren in einem Hamburger Hospiz. Becker wurde in den 60er und 70er Jahren zu einem der gefragtesten deutschen Film- und Theaterschauspieler. Ein Millionenpublikum erreichte er zuletzt mit der beliebten ARD-Krankenhausserie In aller Freundschaft. Auch politisch war Becker aktiv. Er engagierte sich Zeit seines Lebens gegen Rechtsextremismus und für mehr soziale Gerechtigkeit.
Körperliche, anmutige Höchstleistung, mitreißende Musik, ausgeklügeltes Libretto. Durch diese einzigartige Mischung wird das klassische Ballett zu einem Erlebnis. Aber so sehr es die Zuschauer in seinen Bann zieht, die sind meist zu Passivität verdammt, auf irgendwelchen Theatersesseln stumme Betrachter dieser Kunstform. Doch was, wenn die Tänzerinnen und Tänzer die Bühne verlassen und sich inmitten der Menge und auch mit der Menge bewegen und das zum Sound Berlins, also dem Techno? Diese Choreografie ist eine gänzlich neue Performance in der Hauptstadt und wie sich Spitzenschuh und Clubkultur vertragen, das hat Gret von Petersdorf erlebt.
Odysseus, der griechische Sagenheld in modern. Er windet sich, er kämpft mit sich, aber im Rhythmus, im Ravebeat. Und schon ist er mittendrin in der Menge. So war es beim ersten Mal im letzten Jahr und das lief gut, also auf ein neues. Das Konzept von der Show, die Menschen sind ein Teil davon. Wir verschmelzen miteinander, die Bühne mit den Besuchern. Das ist eine gute Erfahrung, auch für sie. Sie fühlen uns wirklich. Das Ganze nun im Hangar Nummer 5 der aktuellen Location, also Techno und Tempelhof, der einstige Berliner Flughafen. Techno ist der Rhythmus von Berlin. Techno ist Weltkulturerbe und überhaupt, er gehört zu Berlin und so kreieren wir die Berliner Atmosphäre. Arshak Galumian ist einer der Choreografen. Er war 19 Jahre beim Berliner Staatsballett, dann hatte er Lust auf was Neues. Mit zwei Tänzern gründete er die Berlin Ballet Company. Für den Start gab es eine Förderung, jetzt muss sich das Ensemble selber tragen. Aber sie sind überzeugt von ihrer Idee, tanzen mit den Tanzenden.
Und dann in Mitte dieser Techno-Party ein vollständiges, 70-minütiges klassisches Ballett zu sehen auf drei Bühnen und in Mitte drin das Publikum, während man weiter Party macht und nicht am Stuhl sitzt.
Er macht die Musik, DJ Marko Nastić. Der Serbe gilt als einer der besten Techno-Künstler weltweit. Das Projekt hier reizt ihn. Erstmal nur auflegen, damit die Leute in Stimmung kommen. Dann das Ballett, die Musik dazu stammt auch von ihm. Und dann wieder raven. Es war so viel Arbeit in diesen Tagen, in den letzten 6 Monaten. Die deutschen Partyleute sind toll, vor allem in Berlin. Jetzt erwarte ich das Beste. Lisa Pavlov hat viele Jahre zu klassischer Musik getanzt. Nun also Techno. Immer noch viel Spitze, aber wenig Melodie.
Man muss viel zählen. Im Kopf ganz viel zählen, weil es ist natürlich ziemlich viel, was sich wiederholt. Aber es ist super interessant und auch macht super Spaß.
Raus aus den Theaterhäusern, rein in die Clubs. Zwei Welten verbinden sich im Beat.
Das letzte Mal, dass die deutschen Handballerinnen in einem WM-Finale standen, da habe ich gerade Abi gemacht. Sie sehen also, das ist schon eine ganz schöne Weile her. 1993 gab es dann auch den Weltmeistertitel und vielleicht ist das ja ein gutes Omen, denn der ist jetzt wieder zum Greifen nahe. Nach einem sensationell starken 29-23 Halbfinalerfolg gegen Frankreich. Und dabei lag der letzte Pflichtspielsieg gegen die Französinnen auch schon 2 Jahrzehnte zurück. Die Höhepunkte der Partie am Abend in Rotterdam fasst Jeremias Diehl zusammen.
Es gibt kein Halten mehr. Die deutschen Handballerinnen springen ins Finale der Weltmeisterschaft. Und die DAB-Auswahl kommt gut rein gegen die amtierenden Weltmeisterinnen. Lisa Antl hier mit dem 10-6 nach einer Viertelstunde. Frankreich kommt wieder ran durch Bukdi und dem frechen 7 Meter Überfilter hinweg ins Tor. Die deutschen Handballerinnen schlagen noch vor der Pause zurück. Emily Vogel mit dem 15-12 der Pausenführung. Deutschland 3 vor. Die Topmannschaft aus Frankreich findet auf links die Lücke und kommt auf 2 ran. 7 Minuten vor dem Ende ein beruhigendes 5-Tore-Polster. Das 25-20. Und das lassen sich die Deutschen auch nicht mehr nehmen. Sie gewinnen 29-23 und stehen im Finale der Weltmeisterschaft.
Die ganzen Wochen jetzt waren fantastisch und deshalb kommt man aus diesem Gefühl gar nicht wirklich raus, weil man einfach nur sagen kann, hey, Hut ab vor den Mädels, wie sie es auch untereinander schaffen. Also alle arbeiten am gleichen Ziel und das freut mich natürlich, weil das ist wahrer Teamgeist.
Auch wenn wir wissen, dass eine Medaille sicher ist, Gold sieht natürlich ein bisschen auch noch mal schöner aus, aber trotzdem einfach schon zu wissen, dass man eine Medaille hat. Der große, große Druck ist weg. Ich denke, wir können genauso weitermachen, diesen Flow mitnehmen und einfach ja, weiter Spaß am Handballspielen haben.
Am Sonntag kämpfen die deutschen Handballerinnen nach 32 Jahren wieder um Gold.
Und damit von historischen Handballerinnen zu winterlichen Wetteraussichten. Wie präsentieren die sich denn, Claudia?
Ingo, gar nicht so richtig winterlich, weil dafür ist es viel zu warm. Aber typisch für den Winter Hochdruckgebiete und damit Nebel, Hochnebel. Hatten wir heute, werden wir auch in den nächsten Tagen haben. Wir bleiben nämlich unter Hochdruckeinfluss. Das bedeutet, dass die Tiefs einen riesen Bogen um uns machen. Das heißt, es regnet über den oder beispielsweise in Skandinavien, vor allen Dingen im Stau des norwegischen Gebirges. Dann regnet es ziemlich viel mit Tiefdruckeinfluss hier im Mittelmeerraum. Bei uns unter Hochdruckeinfluss viel feuchte Luft. Da lösen sich Nebelfelder nur schwer auf, wobei ab Montag die Chancen ein bisschen besser stehen als für das Wochenende. Und auch die Temperaturen sind sehr hoch für Mitte Dezember, viel zu hoch. 12, 13 Grad in Aachen, da geht es dann teilweise sogar auf die 14 Grad nächste Woche. Insbesondere am Nordrand der Mittelgebirge wird es zum einen am wärmsten und zum anderen gibt es die größten Chancen, dass es auflockert. In der Nacht werden sich aber die Nebel-Hochnebelfelder wieder ausbreiten. Das heißt, es ist verbreitet, dicht bewölkt. Am Nordrand der Mittelgebirge gibt es auch mal ein paar Wolkenlücken. Ähnlich auch auf den Bergen. So oberhalb von 600 Metern ist man oberhalb des Nebels und dementsprechend dann auch morgen in der Sonne. Von Nordwesten her wird es im Laufe des morgigen Nachmittags etwas auflockern. Ein paar Tropfen können fallen, es wird aber nicht viel sein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 8 bis minus 2 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen so 3 bis 7 Grad im Nebelgrau, sonst bis zu 11 Grad. Sonntag noch dichter Nebel, Montag mehr Sonnenschein, das bei 2 bis 12 Grad. Und Montag, Dienstag sind dann gute Chancen, dass die Sonne häufig rauskommt.
Wir warten auf Sonnenschein. Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter.
Mit der Krimiserie Morden im Norden.
Und morgen begrüßt sie dann Jesse Wellmer wieder an dieser Stelle. Für heute verabschieden wir uns.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.